Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt der Heiligen Schrift für diesen Sonntag steht im zweiten Buch Samuel in Kapitel 12 in den Versen 1 bis 15. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist dieser Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich dir noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Du musst dein Leben ändern. Ein erster Gedanke dazu: ein Buch über Bekehrung. Vor über 10 Jahren erschien ein Buch unter dem Titel »Du musst dein Leben ändern«. Der Titel war ein Befehl, eine direkte Aufforderung, die ohne Wenn und Aber formuliert wird. Und dann ist es auch noch eine Aufforderung, die mich selbst zu Veränderungen drängt. Keine oberflächlichen Änderungen, sondern ganz persönliche. Ein Philosoph schreibt ein Buch zum Thema Bekehrung. Und er legt seinen Lesern Lebensveränderungen nahe. Das ist erstaunlich, das hat mich überrascht. Könnte es vielleicht sein, dass es da um etwas Unangenehmes geht? Immerhin ist ja die Ausgangssituation bei jeder Veränderung erstmal eine schlechte. Jedenfalls eine verbesserungsbedürftige, sonst macht man ja keine Veränderung. Menschen zu sagen, dass sie noch nicht da sind, wo sie sein sollten, das ist keine beliebte Aufgabe. Man macht doch anderen viel lieber Komplimente. Man bestätigt andere, wirkt auf sympathische Art und Weise auf andere Menschen ein. Peter Sloterdijk, der Verfasser des Buches »Du musst dein Leben ändern«, hat sich also etwas getraut. Er spricht Leser an, die schon vielleicht bereit sind zu Lebensveränderungen oder die doch zumindest neugierig darauf sind und deswegen das Buch lesen. Im Wesentlichen geht es dann zwischen den beiden Buchdeckeln auf mehreren hundert Seiten um Selbstoptimierung, also Selbstverbesserung. Und diese gelingt, so versichert Sloterdijk, durch beständige Übung. Übung in den verschiedensten Gebieten. Es liest sich fast so, als würde er einen Sportler ansprechen. Ja, wie ein Sportler fordert er uns heraus, dann auch durch stete Übung den Weg vom Schlechteren auf das gute Ziel hin zu gehen, vielleicht sogar zu laufen. Wenn wir aber dranbleiben, wenn wir unseren Willen immer wieder auf dieses Ziel ausrichten, wenn wir vernünftiger werden, ja, dann kommen wir auf diesen Pfad der Vervollkommnung. Und wenn man noch etwas weiter liest und weiter blättert, so auf den hinteren Seiten, kommen dann selbst Bekehrungsgeschichten der Bibel vom Philosophen präsentiert als Zeugen für dieses Vervollkommnungsstreben. Jetzt kann man also auf den ersten Blick denken, du sollst dein Leben ändern, ist doch etwas, was die Bibel mit Bekehrung meint, oder doch nicht? Dazu schauen wir uns nochmal in einem zweiten Schritt diese Begebenheit zwischen Nathan und David genauer an. Der Prophet Nathan kommt zum König David. Es gibt kein Vorgespräch, es gibt keine freundliche Begrüßung. Nein, es geht direkt los. Der Prophet erzählt eine Geschichte. Er erzählt von einem armen Mann. Und man könnte dieses Schaf, das er besitzt, als eine Art Familienmitglied bezeichnen. So wird es uns geschildert. Also, das ist alles andere als irgendein Nutztier, das man vielleicht auch noch so hat. Nein, hier ist es tatsächlich ein Tier, das dem armen Mann am Herzen liegt. Und im Gegensatz dazu wird direkt gesagt, der reiche Mann hat genug Tiere. Und die sind ihm einigermaßen egal. Das ist nicht so wichtig, ob er eins mehr oder weniger hat. Er hat genug Tiere, aber offenbar hat dieser Reichtum, den er ja offensichtlich auch hat, sein Herz voll im Griff. Was ist das für ein Motiv, sich nicht bei den eigenen Tieren zu bedienen, sondern beim armen Nachbarn das einzige Schaf zu nehmen? Nun, offensichtlich ist es die Gier, die ihn treibt, immer mehr zu wollen, aber nicht zu geben. Und dann kommt die Situation, die Gelegenheit, bei der es dann passiert. Der Reiche bekommt Besuch. Na, und da ist es doch ein Gebot der Gastfreundschaft, dem Gast einen wohlschmeckenden Braten vorzusetzen. Ja, also von den eigenen Tieren, da will er doch nicht nehmen. Obwohl er kein persönliches Verhältnis zu diesen Tieren hat. Nein, das würde ihn ja ärmer machen. Das bringt der Reiche nicht übers Herz. Der Reiche und Mächtige tut das, was er sich meint, leisten zu können. Das eine Schäfchen des armen Nachbarn, das nimmt er weg. Er lässt es schlachten, er tischt es den Besuch auf. Ich weiß nicht, ob die Geschichte an der Stelle schon zu Ende ist. Eins aber ist klar. David gerät in Zorn. Vielleicht fällt der Nathan sogar ins Wort. Und er verurteilt in der Rolle des Richters diesen reichen Mann. Er schießt dabei übrigens über das Übliche, nämlich diese mehrfache Erstattung des Schadens, den er ihm zugefügt hat, hinaus. Dieser Mann ist des Todes, ruft David aus. Irgendwie hat David gemerkt, hier reicht keine Erstattung. Das ist ja auch nicht ein unbeabsichtigter Schaden, den man jemandem zufügt, für die heute vielleicht eine Haftpflichtversicherung dann einspringt. Ja, das ist ja ein beabsichtigter Schaden. Ein Schaden, der im Töten dieses Schafes, dieses Familienmitglieds sozusagen, des armen Nachbarn besteht, und zwar mit voller Absicht. Und offenbar hat er da keine Skrupel. Es gibt ja einen guten Zweck, nämlich den Gast, der gekommen ist. Und dieser gute Zweck heiligt doch die Mittel, oder? Es geht aber nicht um eine bloße Geschichte, über die man sich leicht ereifern kann, über die Missstände, die andere produzieren. Der Prophet Nathan sagt König David ins Gesicht: Du bist dieser Mann. Und das heißt auch, das ist deine Geschichte, David. Du bist hier nicht der Richter, du bist der Angeklagte. Und das Urteil, das du selbst gerade als Richter gefällt hast, das musst du als Angeklagter tragen. Ob David das geahnt hat? Ich bin erstaunt, wie unerschrocken Nathan hier zu dem König spricht. Er scheut sich nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Und er nennt auch beim Namen: diese Sünden haben Folgen. Der Ehebruch Davids mit Bathseba, die heimtückische Ermordung ihres Mannes, Uriah. All das kann man nicht wieder zurückdrehen, man kann es nicht ungeschehen machen. Und dann kommt Gottes angekündigte schwere Strafe. Sünde bleibt nicht ohne Folgen. Sie richtet große Zerstörungen an und manche Schäden sind tatsächlich nicht wieder rückgängig zu machen. König David könnte den Propheten Nathan jetzt sofort verhaften oder sogar töten. Der König hat solche Möglichkeiten. Doch der Prophet Nathan, ihn stört das nicht. Er gibt unerschrocken Gottes Botschaft weiter, in einer Treue, die bewundernswert ist. Er hat ohne Beschönigung David den Spiegel vorgehalten. Der Ehebrecher und Mörder David ist vor Gott und Menschen schwer schuldig geworden. David tötet den Boten, den Propheten Nathan, nicht. Er ist innerlich getroffen, aber so, dass es sein Herz zur Einsicht bringt und zum Bekenntnis seiner Schuld bewegt. David stellt sich seiner Schuld. Er sucht keine Ausflüchte, keine Entschuldigungen. Gegen Gott und Menschen hat er sich versündigt, das ist ihm klar. Und das spricht er auch aus. In dem Abschnitt im 2. Samuel 12, den wir als Predigttext gehört haben, ist dieses Sündenbekenntnis nur kurz, das ist nur ein Satz. Aber wir haben eben im Psalm 51, den wir im Wechsel gesprochen haben, genau gehört, was David da sagt. Und jetzt macht David sich wieder angreifbar und schwach. Wer seine Schuld bekennt, über den könnten ja leicht auch Leute herfallen. Und trotzdem ist es genau der richtige Schritt. Er bekennt seine Schuld. Allein die Bekehrung, eine radikale Umkehr, kann ihm helfen. Und dann kommen wir in einen dritten Schritt zu uns heute. Bekehrung heute. Ich brauche mich nicht zu bekehren. Ich bin doch kein Ehebrecher oder kein Mörder wie dieser David. So sprechen Menschen, die sich mit David vergleichen. Und durch diesen Vergleich meinen Menschen dann so gut abzuschneiden, dass sie so schlimm wie David doch nicht sind. Die Bekehrung wäre dann reserviert für besonders schlimme Bösewichter. Aber zu denen gehört man dann Gott sei Dank doch nicht. Aber schauen wir mal hinein in den Psalm, den wir gerade gesprochen haben. Da betet David zu Gott: An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Sünde ist also ein Verstoß gegen Gottes Ordnung und Gebot und damit auch gegen Gott selber. Und sie lässt sich nicht nur an einzelnen Taten ablesen, das merken wir hier, an schweren, leichten, mittelschweren, die man so schön einsortieren kann. Nein, David sagt hier: Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt, auch bevor ich überhaupt die erste böse Tat begehe, bin ich schon ohne Gott unterwegs oder sogar gegen ihn unterwegs. Ich bin in diesen Zusammenhang von Sünde und Verderben hineingeboren. Ich bin nicht einfach außerhalb dieses Zusammenhanges. Und zwar ganz unabhängig davon, wie lang oder schwerwiegend die Liste unserer Sünden ist. Das gilt für David. Das gilt auch für die Menschen, denen Jesus begegnet ist. Und ich sehe da die Menschen, denen Jesus sehr viel vergeben hat. Da sind die Zöllner, da sind die Huren, da sind die als öffentliche Sünder bekannten. Und diese Menschen lieben Jesus. Manchmal unter Tränen. Manchmal auch unter dem Spott und dem Argwohn der anderen, wie Jesus denen denn vergeben kann. Ja, sie lieben Jesus, weil ihnen Jesus viel vergeben hat. Jesus hat ihnen die Last ihres Lebens abgenommen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die tun sich schwer damit einzusehen, dass sie sich auch bekehren müssen, dass sie auch Vergebung ihrer Sünden brauchen. Unsere Grundsituation ist so, wie wir es eben im Psalm 51 gemeinsam gesprochen haben. In Sünden sind wir schon geboren worden. Und wir sind auch, wie wir es eben in der Lesung in Epheser 2 gehört haben, tot in Sünden. Die Sünde macht uns nicht nur krank. Da hilft nicht ein bisschen Medizin oder auch ein bisschen mehr. Da hilft nur eine Totenauferweckung. Die Sünde macht uns Menschen allesamt zu geistlich Toten. Von Natur, heißt es im Epheserbrief, sind wir Kinder des Zorns. Wir alle stehen ohne eine von Gott gewirkte Umkehr und Bekehrung unter Gottes Gericht. Wir sind zwar Geschöpfe Gottes, aber wir sind gefallene Geschöpfe. Wir sind von Natur nicht Kinder Gottes, sondern Kinder, die reif sind für Gottes Gericht, die also drohen verloren zu gehen, wenn Gottes Zorn nicht abgewendet wird. Das ist eine harte Botschaft. Aber es ist eine Botschaft, die nötig ist, David zur Umkehr zu führen und auch uns zur Umkehr zu führen. Und sehen Sie, ein Arzt, der seinem Patienten die Diagnose einer tödlichen Krankheit verschweigt, verhindert, dass eine Therapie möglich wird. Wir sind reif für Gottes Gericht. Und dann kommt dieses Aber Gott. Wir haben es eben in Epheser 2 gehört. Und wenn Gottes Gnade das Herz einen Menschen erreicht, dann ist Gnadenzeit. Dann öffnet sich ein Fenster, eine Zeit zur Umkehr, eine Zeit der Erneuerung, eine Zeit zum Leben mit ihm. Wann soll ich mich bekehren? Nicht nur nach schweren Sünden, sondern grundsätzlich und überhaupt, das haben wir gehört. Und wann genau? Darauf kann man immer nur antworten: heute. Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann macht eure Herzen nicht dicht. Und wem Gott mit Klarheit ins Herz gibt: du musst dich bekehren, das ist deine Sache, darf nicht länger warten. Es gibt ja die Dinge, die wir gerne aufschieben. Die lange Bank. Und die Klarheit, die es einmal gab, ich soll mich bekehren, die wird dann immer mehr verdunkelt durch andere Stimmen. Und die berüchtigte lange Bank hat noch immer dazu geführt, dass die Gedanken, die aufgeschoben wurden, verfinstert werden, verunklart wurden und vergessen wurden. Es gibt eine gelegene Zeit, eine geeignete Zeit. Die Bibel nennt das Kairos, der richtige Zeitpunkt für die Bekehrung. Und der ist immer jetzt, nicht übermorgen, nicht nächstes Jahr. Das habe ich alles nicht in der Hand, wie es werden wird. Und meine Zeit, die ich plane, ist immer Gottes Zeit, die ich verplane. Ja, und dann ist wieder die Frage, da muss sich denn jeder bekehren? Stehen alle unter der Sünde und unter Gottes Zorn? Da ist die Bibel eindeutig. Jeder geht diesen Weg der Sünde. Jeder geht diesen Weg des Verderbens. Der Schwerverbrecher genauso wie der Biedermann und der Musterschüler. Muss denn der Pfarrer sich auch bekehren? Oder muss er bekehrt sein? Oder predigt er nur der Gemeinde, dass sie sich bekehren soll und bleibt selber unbekehrt? 1976, da bin ich durch Gottes Gnade zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Das war ein großes Zelt in Hagen und der Evangelist Anton Schulte hat die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Ich kannte da vieles schon durch mein christliches Elternhaus und wusste vieles, was es bedeutet, Christ zu sein. Aber es war so, als wenn jemand den Schalter umlegt. Es wurde hell in meinem Leben. An diesem Tage wurde das Wissen, das ich über Jesus hatte und das ich auch anderen hätte erzählen können, zur persönlichen Gewissheit. Gott liebt nicht nur die ganze Welt, sondern Jesus liebt mich persönlich. Jesus hat nicht nur die Sünden der ganzen Welt vergeben, sondern Jesus hat meine Sünden vergeben. Die Strafe, die ich verdient hätte, liegt auf ihm. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Und wie auch immer ich diese Situation damals empfunden habe, es ist schon lange her, es gilt das Wort Jesu, dass nicht meine Bekehrung meine Rettung macht, sondern dass er alles getan hat. Nicht ihr habt mich für euch entschieden, sondern ich, sagt Jesus, habe mich für euch entschieden und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Ja, so sehr sich eine Bekehrung auch manchmal nach einer eigenen Entscheidung anfühlen mag, umso wichtiger ist es zu wissen, Gott sagt ja zu mir. Er hat bereits vor Grundlegung der Welt sich für mich entschieden. Und jetzt gibt es eine Zeit und einen Raum der Umkehr. Auf seine Erwählung, auf seine Gnade und Liebe, da beruht meine Heilsgewissheit. Und diese Gewissheit des Heils ist keine neue Information, sondern sie ist die Gewissheit, Gottes Verheißungen gelten mir. Sie sind wahr, es stimmt, auch für mein Leben, was Gott sagt. Und wenn ich heute sterbe, dann weiß ich, ich werde bei Jesus sein, bei meinem Herrn und Heiland, in alle Ewigkeit. Es ist etwas Wunderbares, selber diese Umkehr zu erleben und auch mitzuerleben, wenn andere Menschen umkehren, wenn andere Menschen Buße tun und ihr Leben Gott gehört. Diese Aufforderung, du musst dein Leben ändern, in dem Buch des Philosophen, das ist letztlich, scharf auf den Punkt gebracht, eine nette humanistische Aufforderung zur verzweifelten Selbsterlösung. Und dann kommt noch hinzu, es ist immer so leicht, über andere zu reden, die mal was verändern sollten und umkehren sollten, ohne sich selbst zu fragen, bin ich eigentlich umgekehrt? Habe ich mich eigentlich bekehrt? Bin ich eigentlich gemeint? Nathan sagt zu David, du bist der Mann. Und der ostfriesische Erweckungsprediger Reimer Jansen hat daraus den Vers abgeleitet, den zweiten Fall wendet öfters an, mit Nathan sprich, du bist der Mann. Das heißt, wir Prediger sollen so predigen, dass du in deinem Gewissen direkt angesprochen bist. Und dieses Du bist gemeint heißt dann, nicht alle und jede sind gemeint und man schaut so um sich herum und denkt, ach ja, die alle auch, sondern ich bin gemeint. Und das Heilsame besteht dann gerade darin, Gott gebe schlaflose Nächte und eine heilige Unruhe am Tage in die Herzen derer, die ihre Bekehrung aufschieben wollen. Und dieser Jesus Christus gebe dir eine fröhliche Gewissheit des Heils über die Errettung von Sünde und Schuld ins Herz aller derer, die durch sein Kreuz und seine Auferstehung sein Eigentum geworden sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen die Strophen 5 bis 8 aus Gott rufet noch, sollt ich nicht endlich hören.